Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Design kann angeblich Demokratie fördern. Design kann vielleicht auch die Welt verändern. Das stimmt. Aber eben nur, wenn es auch Menschen gibt, die dahinter stehen und die diese Annahme aktiv belegen können. In dieser Folge geht es darum, wie man das mit einem Buchladen umsetzen kann. Es ist ein ganz besonderer Buchladen, in dem die Initiatorin nicht nur sorgsam ausgewählte Bücher für alle Altersgruppen verkauft, sondern der sich zum Ziel gesetzt hat, auch durch viele weitere Angebote und seine Gestaltung, Diversität, soziale Integration, Kommunikation und Nachhaltigkeit zu fördern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DDcast. Als Nana Agic die Diversity-Buchhandlung Happy als Concept Store, Café und Wohlfühlort in Frankfurt gründete, dachten die meisten, in 3 Monaten ist der Laden wieder dicht. Aber es kam ganz anders. 3 Jahre steht der sogenannte Safe Space für Begegnung, Inspiration und politischen Austausch so gut da, dass Nana nun zusätzlich einen Event Space für Lesung und politische Debatten eröffnen wird. Nana hat es analog und digital faustdick hinter den Ohren. Mit der medienpädagogischen Organisation Digitale Helden GmbH hat sie geholfen, digitale Bildung und die Resilienz von Jugendlichen und Erwachsenen zu fördern. Sie war als Referentin für Produkt-PR und Eventmanagement beim Ecolabel Hessen Natur für Nachhaltigkeitskommunikation tätig. Und sie hat als Managerin beim Kultlabel Affentor unter anderem soziale Projekte sichtbar gemacht. All dieses Wissen und Können hat sie in Happy eingebracht. Wieso Happy eigentlich Happy heißt, erfahrt ihr nun im Gespräch von Nana mit meinen Kolleginnen Anna Kirchner und Georg Christoph Bertsch.
Ja, liebe Nana, schön, dass du ins Studio gekommen bist und vor allem uns hier 5 Bücher mitgebracht hast. Da kommen wir nachher noch drauf. Hallo, wie geht's dir denn?
Hallo, ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich total auf den Podcast heute mit euch. Mir geht's gut. Ich hatte 2 ruhige Tage und in denen wurde nicht so viel gesprochen. Deshalb umso schöner, dass wir jetzt hier zusammenkommen, um viel zu erzählen.
Jetzt wird aber noch mehr geredet, als wenn ich jetzt alleine hier wäre. Die Anna Kirchner ist nämlich auch noch da.
Hallo Nana.
Hallo Anna.
Habe ich jetzt Geheimwaffen mitgebracht für unser Gespräch.
Sehr gut.
Und Thema Kinder kommt dann nachher auch noch vor, da bin ich nicht so firm. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, das wir heute haben und es ist ja ein sehr konkretes Thema, nachdem wir auch immer mal wieder theoretische Interviews geführt haben. Und zwar, das ist eine Buchhandlung als Ort der Demokratiebildung und als stabiler Bestandteil von der Community. Das ist das Thema.
Wie heißt denn eigentlich dein Laden?
Diversity Buchhandlung Happy.
Wie kommt es zu dem Namen Happy?
Ja, das ist eine interessante Geschichte, weil Happy hört sich ja erstmal so ein bisschen Happy Buchhandlung komisch an, passt vielleicht nicht so gut. Es gab 2016 in Frankfurt eine Ausstellung von Stefan Sargmeister und die hieß The Happy Show. Und diese Ausstellung hat so viel in mir bewegt und mich letztendlich auch dazu gebracht, diesen Weg zu gehen und diese Buchhandlung zu eröffnen. Es gab noch einige Stationen vorweg, aber man kann eigentlich sagen, dass das so ein Anstoß war. Stefan Sargmeister macht immer alle 7 Jahre ein Sabbatical und inspiriert davon habe ich gedacht, wow, das möchte ich auch mal tun und habe ein bisschen Hals über Kopf damals meine Arbeit niedergelegt bei Hess Natur und um ein Sabbatical gebeten. Und in dieser Zeit ist sehr viel in mir passiert und wurde auch diese Idee für das Happy gepflanzt. Und deshalb habe ich einfach diesen schönen Namen quasi von The Happy Show übernommen und habe daraus das Happy, meine Diversity-Buchhandlung, gemacht.
Das finde ich ja toll, dass dieser vermeintlich leichte Name, der fast so ein bisschen, ja, einfach gewöhnlich klingt, doch wirklich so einen sinnigen Hintergrund hat, ne? Dass das so, das ist viel mehr eben als einfach nur das Wort Happy. Das Happy könnte ja auch fast ein bisschen oberflächlich sein, aber mit der Geschichte dahinter, finde ich, macht es das Ganze irgendwie rund. Ich persönlich kenne es ja auch vor Ort, ich bin ja auch öfter mal bei dir und wenn man eben vorm Happy steht, da sieht man auch schon direkt, dass es einfach viel mehr ist als einfach nur eine Buchhandlung. Also am Zaun vor deinem Gärtchen prangt ein handbemalter Banner mit der Aufschrift World Women's Day. Der war zwar schon am 8. März, aber ich glaube, das kann man das ganze Jahr über hängen haben. Und außerdem sieht man in deinem Schaufenster ganz viele bunte Buchcover, die wirklich dazu einladen, zu dir reinzukommen. Aber daneben sieht man eben auch Plakate mit Regenbogenfarben und Aussagen wie kein Raum für Faschisten oder auch jeder Mensch ist hier willkommen. Und wenn man an deiner Verkaufstheke steht, dann kann man da kleine Buttons mit der Aufschrift Fuck AfD.
Sehr gut.
Oder auch Lebkuchenherzen mit der Botschaft Fuck Nazis erwerben. Also da merkt man schon, dass da geht's ein bisschen um mehr als einfach nur in Anführungsstrichen um Bücher. Und deine politische und gesellschaftliche Haltung wird da eigentlich schon klar repräsentiert. Also möchtest du denn bewusst Zeichen setzen und uns auch zum Nachdenken und Handeln anregen?
Ja, ich würde auch direkt nochmal einsteigen mit dem Thema Diversity, also genau diese Frage aufgreifen, weil das heißt ja jetzt nicht irgendwie einfach nur happy, sondern das heißt Diversity-Buchhandlung happy und in dem Moment ist es ja etwas anderes. Also wenn man jetzt, würde ich jetzt eher so in der Reihe von Karl-Marx-Buchhandlung oder der Oscar-Wilde-Buchhandlung für schwul-lesbische Literatur sehen, also eine Buchhandlung, die sich ausdrücklich in einem bestimmten politischen Kontext positioniert. Was heißt für dich denn an der Stelle dann Diversity?
Ja, das sind jetzt erstmal eine sehr schöne Einleitung war das Ganze. Anna, du hast das gut beobachtet, wie es bei uns aussieht. Und das ist natürlich eine spannende Frage. Also ich finde, als Buchhandlung haben wir auch einen Bildungsauftrag. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Wir haben ja Literatur für Erwachsene als auch im Fokus für Kinder und Jugendliche. Also wir haben in dem Sinne, finde ich, auch einen Bildungsauftrag und wollen eben Demokratie vermitteln in Büchern und eben auch im Look des Ganzen. Wir sind bemüht, einen Wohlfühlort zu schaffen, der es nicht nur ermöglicht, Bücher sich anzuschauen, sondern eben auch da zu verweilen, dort einen Kaffee zu trinken. Wir haben eine Bücherkiste, da steht groß drauf, Bücher für alle, eben für die Menschen, die nicht die Mittel haben, sich Bücher zu kaufen. Da kann man sich Bücher mitnehmen. Man darf bei uns lange Zeit sitzen und Bücher auch durchlesen. Das machen einige Kinder im Viertel. Das ist uns ganz wichtig. Und eben die Verbindung zwischen diesem kulturellen Bildungsauftrag, Wissen zu vermitteln, ja, Politik ist natürlich auch ganz wichtig an der Stelle. Also unser Fokus auf Feminismus, auf Toleranz miteinander, auf Body Positivity, was ich auch sehr wichtig finde, als auch eben Antirassismus und gegen Diskriminierung, das findet sich in der ganzen Literatur wieder. Ja.
Es gibt ja vor allem einen Aspekt, den ich ganz interessant finde, nämlich, dass Kinder behandelt werden wie normale Kundinnen. Ne?
Absolut, so, auf Augenhöhe.
Ja, wirklich auf Augenhöhe. Meine, die haben auch dann eine Auslage auf ihre eigenen Augenhöhe.
Ja, das stimmt.
Das fiel mir, als wir uns neulich getroffen haben, um das auch vorzubesprechen, also zu planen, fiel mir das ganz besonders auf. Also dieses Thema Kinder und Kaffee und irgendwie so Dasein und Kinder kommen rein, da würde ich ganz gerne mal genauer zu verstehen, weil das ist ja im Grunde so dieses Thema, ist der Laden dann wirklich ein Teil der Community und des Viertels? Und wie ist er das geworden?
Ja, also gut, wir sind ja im Frankfurter Nordend, da ist eine hohe Familiendichte. Die Kinder, die finden, glaube ich, den Weg von alleine zu uns, weil einfach die Schaufenster sie schon so ansprechen und es ist bunt. Wir haben vor dem Happy ja auch so bunte Girlanden. Also das springt einfach ins Auge und dadurch, dass wir halt auch in den Schaufenstern Kinderliteratur haben, fühlen die sich davon definitiv angesprochen. Wichtig ist mir dabei, dass alle Kinder sich in den Büchern wiederfinden. Also, dass wir wirklich ganz bunt und divers denken und dass Kinder mit Behinderung sich darin wiederfinden. Im Rollstuhl zum Beispiel gibt es viele schöne Kinderbücher, die wirklich Protagonistinnen haben, die im Rollstuhl sitzen oder aber gehörlos sind, schwarze Kinder. Also das ist einfach wichtig, dass die Kinder sich in diesen Büchern allen wiederfinden und es nicht nur eine Art, zum Beispiel Familie, Vater, Mutter, Kind, weiß gibt, sondern eben ganz divers.
Und eben auch noch andere Themen wie, also du hast ja jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, die auch so politischer Natur sind und eben auch moralische Werte darstellen. Was ich aber bei deinem Buchladen eben auch toll finde, ist, dass du ja noch viele andere Sachen hast, wie zum Beispiel auch Gute Erfindung der Menschheit, die auf so eine, also da sind so schöne Bücher, die einfach auch kindgerecht, toll illustriert, eben Entdecker, Forscher sämtlicher Couleur und sämtlicher Forschungsgebiete eben auch zugänglich machen für Groß und Klein. Und dass es eben auch um diese Themen wie auch Klimawandel oder auch gute Ernährung zum Beispiel geht, Astrologie, Religion und auch Kultur im Sinne von Märchenkultur und Religionen, auch die unterschiedlichen Religionen, zum Beispiel auch eine schöne Kinderbibel, die meinen Kindern auch gut gefällt.
Ja, das ist die Alle-Kinder-Bibel. Die ist wirklich schön, ja, weil die alle Religionen quasi umfasst. Und du hast es eben total schön angesprochen. Genau, wir haben auch natürlich Sachbücher für Kinder. Aber der Fokus liegt eben immer darauf, das so zu spielen oder so auch die Auswahl, die ist immer schon im Vorfeld von Diversität geprägt. Also du wirst bei uns kein Brüder Grimm Märchenbuch finden. Mhm. Dafür gibt es andere Buchhandlungen, die alle ihre Berechtigung haben. Aber wir haben dann bei uns stehen Märchen aus aller Welt. Mhm. Ja, sowas zum Beispiel. Mhm. Und da werden dann Kulturen gefeiert und das ist ein ganz anderer Fokus.
Wie gehst du da jetzt, kaufst du auf der Buchmesse ein oder spielt die für dich eine Rolle?
Die Buchmesse, ja, ist für mich auf jeden Fall ein Ort, wo man sich inspirieren lassen kann, wo man viel so die neuen Bücher, die so rauskommen, fühlen kann. Ich habe natürlich dadurch, dass ich die Kataloge schon vorher bekomme, immer schon mal so eine Idee, was ich als nächstes einkaufe. Die Buchmesse ist kein Ort für mich, wo ich Bücher bestelle. Das ist auch, glaube ich, im klassischen Sinne nicht so. Es ist eher so ein Austausch, Netzwerken, HändlerInnen treffen, VerlegerInnen treffen. So geht um den Austausch und eben auch um die Inspiration. Ich finde es immer super spannend, dahin zu gehen. Letztes Jahr war ich mit meiner Tochter dort. Für die war das großartig. Mhm. Also die fand das wirklich mega schön, das mal mitzuerleben. Und ja, ich finde das auch immer toll, aber länger als einen Tag halte ich das auch nicht aus, weil das ist so viel und ich suche mir dann eben meine meistens zwei Hallen aus und die mache ich dann von morgens bis abends und das war es dann auch.
Danach musst du auch erstmal wahrscheinlich ganz lange gar nichts sagen.
Ja, und genau. Lesen. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Ja,
wir haben ja eben auch darüber gesprochen, also, dass du uns Bücher mitbringst, also,
ja,
über die wir sprechen. Also du hast 5 Bücher ausgewählt und da bin ich auch sehr gespannt. Liegen jetzt auf dem Tisch und ja, offensichtlich ganz verschiedene Genres. Also das eine sieht wirklich aus wie ein Kinderbuch, das andere wie ein Roman. Bin mal gespannt, was du da dazu sagst. Also weil das ist natürlich Thema des Ladens auch. Ne?
Genau, es gibt so viele gute Bücher und ihr könnt euch vorstellen, dass es für mich mega schwer war, da eine Auswahl zu treffen. Vor allen Dingen auch viele Bücher, die mich berührt haben und weitergebracht haben und aus denen ich viel gelernt habe. Und ich habe jetzt einfach mal stellvertretend für die verschiedenen Genres oder auch die Themen, die wir im Laden eben haben, mitgebracht. Und möchte aber auch ganz bewusst dazu sagen, dass es so viele weitere Werke gibt, die jetzt hier leider heute keinen Platz finden, weil es sonst das ganze Format sprengen würde. Aber ich fange sehr gerne mal an. Ich habe hier ein wunderschönes Essay von der Mareike Fallwickel. Mhm. Es heißt Liebe Jorinde und dieses Buch hat mich nachhaltig berührt und nachdenklich gemacht in Bezug auf Feminismus. Es geht um einen neuen Feminismus, der alle einschließt und alle befreit, auch die Männer und Jungs, denn die leiden doch eigentlich auch unter dem Patriarchat. Männer dürfen nicht weinen, keine Gefühle zeigen, müssen cool sein, viel Geld verdienen. Kennst du?
Das vielleicht? Kenn ich irgendwo hier, ja.
Und so weiter und so fort. Und ich denke mal, oder ich frage mich, habt ihr da echt Bock drauf, immer diesen Druck und diese Härte auszuhalten? Ich glaube nicht. Mhm. Und Mareike Fallwickel hat ein wundervolles Buch geschrieben. Ich muss auch noch mal ganz kurz ausholen und vielleicht wird diese eine Buchvorstellung ein bisschen länger, weil ich war ja, am Samstag auf ihrer Lesung und es war wirklich großartig. Sie hat im Mosanturm eine Lesung gehabt, ausverkauft 250 Menschen. Also ist eine tolle Frau und sie ist der Oberhammer. Die steht da einfach auf der Bühne ohne Stuhl, ohne Tisch, ohne Moderation. Einfach nur sie am Hin- und Hergehen, lesend, erzählend. Und sagt, wir sollen uns einfach mal daran gewöhnen, dass Frauen Räume einnehmen und Bühnen einnehmen. Ja, das hat sie gemacht mit so einer Wucht. Das hat echt alle umgehauen, weil die Bühne ist sehr groß und sie ist da einfach einfach ganz präsent rumgelaufen. Und das fand ich ziemlich gut, wie sie das gemacht hat.
Und vor allen Dingen, wie du es gerade beschrieben hast, einfach nur sie selbst. Also sie brauchte gar nicht irgendwas drumherum, genau. Sondern ist selbst Frau genug gewesen und stark genug, um diesen Raum dann auch wirklich auszunutzen.
Absolut. Also das war wirklich großartig. Die Gerechtigkeit der Geschlechter, sagt sie, eröffnet allen Menschen eine Befreiung aus dem Gefängnis der Stereotype. Und ich denke, so ist das auch. Wir brauchen eine neue Definition von Männlichkeit. Also die Rede ist quasi von der sogenannten Tonic Masculinity, also das Gegenteil von der toxischen Männlichkeit. Mhm. Es geht dabei um Männer, die zugewandt sind, hilfsbereit, liebevoll und unterstützend, auch den Frauen gegenüber. Da gibt es so Männer wie zum Beispiel Travis Kelce, das ist der Mann von Taylor Swift, oder Doug Emhoff, der Mann von Kamala Harris, die ihre Frauen unterstützen und deren Männlichkeit null darunter leidet. Also Doug Emhoff hat zum Beispiel seine Kanzlei geschlossen, dicht gemacht, damit er seine Frau im Wahlkampf unterstützen kann. Mhm. Ja, und ich denke, genau das Gegenteil passiert. Nicht die Männlichkeit leidet darunter, sondern sie gewinnt. Ja, und ich denke, und das macht sie wirklich gut klar in diesem Buch, wir brauchen Männer, die sich einmischen, wenn Frauen schlecht behandelt werden. Weil das männliche Nein viel mehr gehört wird als das einer Frau. Mhm. Und das ist wichtig.
Darf ich das Buch mal haben? Das
ist auf jeden Fall
ganz dünn. Das heißt, also ist das in Prosa geschrieben? Sind das was ist das für eine Art von Buch?
Es ist ein Brief im Prinzip. Mhm. Also eigentlich ist es fast schon ein Sachbuch, würde ich sagen. Genau. Also es heißt ja Liebe Jorinde.
Ja.
Und es hat Sachbuch. Merkmale in sich und es ist einerseits in so einer Briefform geschrieben, aber bringt auch sehr viele Fakten auf den Tisch, wie zum Beispiel, dass es nur 17% Biografien von Frauen bei Wikipedia gibt und diese immer mehr verschwinden oder gelöscht werden als die im Vergleich von männlichen. Ja, solche Fakten stehen da eben auch drin. Das finde ich total spannend. Und das habe ich eben ausgesucht, weil ich denke, dass es wichtig ist, diesen neuen Feminismus, über den ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange damit, aber ich habe da einfach viel gelernt, weil es so schön ist, wenn wir alle gemeinsam das formen, ja, und wenn Männer den Frauen zuhören und nicht denken, dass ihre Lebensrealität die einzig wahre ist, wenn die sich weiterbilden, auch in den Punkten, ne? Wenn die echte Elternzeit verlangen, nicht nur zwei popelige Monate, also einfach, wenn wir gemeinsam das formen, ja, und wir Frauen kämpfen ja auch mit den Männern, damit es auch ihnen besser geht, ja, damit auch Männer weinen dürfen, emotional sein dürfen und so weiter und so fort.
Interessant ist ja auch, dass hier nochmal darauf hingewiesen wird, dass es eben ein nachhaltig hergestelltes Buch ist. Also nicht nur rein so Forest Stewardship, sondern viel weitergehend
nachhaltig. Also der Mehrwert von dem
Objekt
Buch ist, dass der wunderbare Kiona Verlag das aufgelegt hat. Mhm. Das ist ich glaube, wirklich der Nachhaltigkeitsverlag. Das ist sehr dünnes Buch, es ist auch entsprechend teuer, kostet 20 €, ne? Also es ist schon auch ein Invest, das sich lohnt. Und ich möchte es wirklich jedem ans Herz legen zu lesen, weil es sehr schön formuliert, auf was es ankommt im Feminismus.
Müssen wir auch mit der Widmung versehen.
Ja, genau, da ist auch eine Widmung drin, die kann ich gerne vorlesen. Es steht drin: für Nana und Ava, meine Tochter Ava, und für ein feministisches Miteinander.
Vor allen Dingen, was ich jetzt auch so bezeichnend finde, ist, dass du ja jetzt gerade das Thema Feminismus wirklich von einer ganz anderen Seite mal beleuchtest. Normalerweise würde man das vielleicht als Mann eventuell auch als Bedrohung sehen. Manche, die sich damit auch nicht so gerne auseinandersetzen, tun das ja auch. Und du erklärst ja jetzt gerade, warum es gerade für Männer auch so wichtig ist und was es für Männer auch für, also nicht nur für Männer natürlich, aber eben, dass es auch für Männer ein ganz wichtiger Aspekt ist und auch ein heilender Aspekt, wenn man sich dem so nähert, dass man keine Angst davor haben muss und dass es eben einfach für alle besser ist, wenn man sich einfach mit diesem Thema besser beschäftigt und eben keine Angst vorm Weinen hat. Und
absolut.
Das fand ich jetzt mal eine ganz, ganz, ganz neue Perspektive auf das Thema. Finde ich super.
Ich finde das auch einen sehr guten Punkt. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage der Souveränität, also ob man souverän genug ist, so zu sein.
Definitiv,
also klar. Das ist keineswegs irgendwie, also der Männlichkeit tut es definitiv keinen Abbruch.
Nee, aber das ist ein langer Weg. Ich meine, es gibt verschiedene Kulturen. Es ist einfach noch ein langer Weg, glaube ich, bis wir wirklich dahin kommen. Aber es ist ein Anfang, wenn zumindest die Menschen oder die Männer auch, die den Zugang dazu haben und die Frauen an ihrer Seite, die das schon so in sich haben, wenn die da hinschauen und das noch mehr praktizieren. Und eben, wenn eine Frau schlecht behandelt wird, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass diese Männer eingreifen und keine Angst haben und sie beschützen in dem Fall und sagen, das geht so nicht, Leute, hört auf damit. Das machen wir nicht. Das ist wichtig, weil wenn die Frau Nein sagt, wird das nicht gehört. Wenn der Mann von gegenüber rüberkommt und sagt, hey, hört auf mit dem Scheiß, dann ist das ein anderes Statement. Leider ist das so. Das ist wichtig, damit all diese Gewalt auch aufhört. Ja.
Mir fällt dazu was ein. Und zwar, als wir bei dir waren, um uns kennenzulernen und auch einfach mal uns mal ein Bild von deinem Laden zu machen, hast du eine ganz interessante Anekdote erzählt. Du hast da ja links eben in dem zweiten Raum, wenn man reinkommt, ist ja deine Feminismus-Ecke, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mhm. Also da sind ja eben ganz viele Bücher eben rund um Feminismus und Female Empowerment. Und du hast gesagt, es wären auch schon mal gezielt Leute zu dir gekommen, die dich gefragt hätten, und wo ist jetzt die Männerecke?
Ja,
und genau. Das hast du jetzt eigentlich ziemlich gut erklärt, warum es eigentlich keine Männerecke braucht. Ne? Und was ich dazu jetzt noch zum Schluss noch sagen wollte zu dem Thema, ist, ich finde es einfach super cool, dass du ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz, ganz viele Angebote dort machst, aber eben nicht dogmatisch bist, sondern das kann doch immer noch jeder und soll auch jeder selbst entscheiden, womit er sich wie beschäftigt. Man kann auch einfach in dein Happy Place reingehen und sich schön einfach nur sich's gut gehen lassen, schöne Sachen sehen, Leichtigkeit empfinden. Aber man kann sich eben auch mit ganz wichtigen Themen auseinandersetzen, je nachdem.
Das würde ich genauso unterschreiben. Also ich bin keine, die mit erhobenem Zeigefinger dogmatisch irgendwie dasteht und sagt, so, jetzt müssen wir uns alle in der und der Form weiterbilden, sondern es ist ja ein Raum, der Möglichkeiten bietet. Und die darf man nutzen, aber man darf auch einfach nur da sein. Also ich empfinde es ja als einen Safe Space für alle Menschen. Und deshalb gibt es da kein Müssen, sondern nur, Zusammensein. Genau, ich finde es auch wichtig, dass man, deshalb ist es vielleicht auch nochmal an dem Punkt schön zu erwähnen, dass als ich die Räume gestaltet habe, war mir einfach immer wichtig, diese zwei Dinge zusammenzubringen. Einmal diesen politischen Aspekt und diesen Fokus auf die verschiedenen Themen, die wir haben, aber auch gleichzeitig das Wohlfühlen und dementsprechend auch, wie gestalte ich das, wie mache ich das anschaulich. Ich habe bei mir im Laden nicht die Bücher so in Regalen stehen hintereinander, sondern man sieht oft auch das Cover von dem Buch, weil das einfach einladend ist und nicht so vollgestellt aussieht. Die Regale gehen nicht bis unter die Decke, sondern hören schon früher auf. Also es ist, glaube ich, einfach, man hat das Auge ist visuell nicht überfordert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, an dem Punkt nochmal zu sagen, weil dieser Wohlfühlcharakter mir persönlich so wichtig ist. Sowohl in meinem Buchladen als auch privat. Ich brauche es schön. Ja.
Ja, dann gehen wir mal weiter.
Mhm. Genau, also beim nächsten Buch, das ist ganz witzig, weil ich war fest davon überzeugt, dass ich das noch in meinem Regal zu Hause habe. Und habe das gar nicht bestellt für heute zum Mitnehmen. Es wurde in der Buchhandlung, am Samstag habe ich gearbeitet und um 3:55 kam jemand, der genau dieses Buch noch gekauft hat. Damit habe ich nicht gerechnet, deshalb habe ich das in dem Sinne jetzt nicht hier dabei. Aber ich würde euch trotzdem gerne einladen, das zu lesen. Es heißt Ein schönes Ausländerkind von Toxische Pommes. Toxische Pommes ist ein Künstlername von Irina. Es gibt keinen Nachnamen dazu. Und dieses Buch erzählt von der Beziehung zwischen einer Tochter, deren einziger Lebenssinn eigentlich darin besteht, die perfekte Migrantin zu werden. Und es handelt von ihrem Vater, der sich bei dem Versuch, ihr diese Bildung zu ermöglichen, eigentlich selbst verliert. Und das ist, muss man sich so vorstellen, das ist der Vater ist ein einfacher Mann aus einem kroatischen Dorf und die sind gemeinsam geflohen aus dem Krieg nach Österreich in einen Vorort von Wien. Und er hat jetzt eben diese gebildete Tochter, die immer mehr Wissen gewinnt. Und das sorgt für ein Ungleichgewicht zwischen den beiden. Und das geht am Ende sogar so weit, dass die Tochter sich für den Vater schämt. Sie beginnt sich wirklich für ihn zu schämen. Mhm. Und ich glaube, dass es, und deshalb habe ich das auch nochmal als Beispiel hier genommen, ich glaube, es geht vielen Migrantinnen so. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen mehr geben, noch besser sein, noch mehr lernen, damit wir ernst genommen werden und eine Chance haben zwischen all den anderen, die hier aufgewachsen sind, hier geboren sind und so weiter und so fort. Ja. Und deshalb habe ich das mal als Beispiel mitgenommen, dass selbst wenn man, oder wenn jetzt die Protagonistin hier die besten Noten hat und die beste Schwimmerin ist, trotzdem werden ihr nicht alle Chancen gegeben wie eben den anderen. Und das ist ja auch sehr unfair. Genau. Sie ist eigentlich immer benachteiligt. Schön ist dann, dass die Mutter in dem Roman, die sehr emanzipiert rüberkommt und eigentlich die Familie auch versorgt, weil der Vater wirklich auch er geht zugrunde an dem System, er kommt damit nicht klar. Er hat jetzt diese Tochter, die ist total allwissend, die ist ihm weit voraus, und er hat eine Frau, die quasi arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt, und er geht so ein bisschen unter in der Familie und findet seinen Platz nicht mehr, ja. Und die Mutter, die eben, wie gesagt, sehr emanzipiert dargestellt wird, die geht der Ungerechtigkeit, der man der Tochter entgegenbringt, auf den Grund und stellt sich diesen Konflikten rund um die Identitäten, also auch bei sich selbst. Es geht dann darum, dass sie eingebürgert werden sollen, dann kriegen sie da Steine in den Weg gelegt und so weiter. Und sie steht auf und kämpft darum, und auch erfolgreich. Und das ist schön. Ob das jetzt wirklich die Geschichte ist von der Autorin, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass einiges tatsächlich so aus ihrem wahren Leben kommt. Ich selbst habe einen Bezug zu diesem Buch, weil mein Vater eben bosnische Wurzeln hat und ich das Thema Krieg in Jugoslawien miterlebt habe. Und genau das, ich konnte Irina und die Erzählungen von diesem Krieg und dem Ankommen in Österreich sehr stark nachvollziehen. Also ich bin zwar selbst hier geboren in Frankfurt, aber kann das anhand der Geschichten meiner Familie eben stark nachvollziehen.
Ja, wir hatten hier die Agnieszka Kolica auch schon zu Gast, die von Grow Together Germany, beziehungsweise Family Playdates. Mhm. Die eigentlich genau die Geschichte erzählt hat. Also es ist ganz vergleichbar, also dass sie im Grunde auch in den ersten Jahren eben verantwortlich war für jeden Behördenverkehr, weil die Eltern das nicht so gut lesen und verstehen konnten. Also diese ganze Frage der Zugehörigkeit, des sich gewertschätzt fühlens, dieser Zerrissenheit, also zwischen der Familie und der Umgebung, das ist ein großes Thema. Von daher bin ich auch sehr dankbar, dass du das Buch hier vorgestellt hast. Das ist ein Thema, das eben auch genau in diese Fragestellung des demokratischen Zusammenhalts reingeht.
Absolut. Ja, absolut. Genau, das nächste Buch habe ich wieder live dabei. Es geht jetzt um Tupoka Ogete und jetzt du. Wahrscheinlich sagt dir das was, Anna.
Ja.
Genau. Tupoka Ogete ist quasi die Vermittlerin für Rassismuskritik. Neben meiner hochgeschätzten Freundin Hadija Haruna Ölker würde ich sagen, dass die beiden eben gerade sehr stark hier dafür verantwortlich sind, das Ganze an die Menschen zu bringen. Es ist ein sehr wichtiges Buch, weil wir alle rassistisch sozialisiert sind. Rassismus findet in jedem Bereich unseres Lebens und unserer Gesellschaft statt. Man findet es überall. Und wir haben aber eben nicht gelernt, den Rassismus zu erkennen und auch nicht gelernt, darüber zu sprechen. Und deshalb ist die Auseinandersetzung mit Rassismus wichtig, um einen neuen Blick auf uns selbst und unser Mitmenschen zu eröffnen, um eben jenen Alltagsrassismus, den wir alltäglich leben, entgegenwirken zu können. Das ist eigentlich das, worum es geht in diesem Buch. Sie gibt uns Anregungen, wie wir quasi es schaffen, mit Freunden, Familie, LehrerInnen in der Schule, im Beruf, wo auch sonst, uns rassismuskritisch damit auseinanderzusetzen, ja, und zu sagen, okay, hier gibt es die und die Möglichkeiten, hier können wir dies und jenes tun. Und das ist ein sehr wichtiges Buch, aus dem wir alle lernen können. Und das ist auch wichtig, das anzuwenden, was sie sagt und schreibt. Und es ist wichtig, dass wir uns einmischen und dass wir es nicht so stehen lassen, wenn wir mitkriegen, da passiert etwas. Vielleicht sind wir in unserem Wissen schon weiter. Und dann ist es wichtig, den Menschen, die vielleicht noch nicht da sind, das zu erklären.
Ja, du musst es thematisieren. Also wir hatten, als unsere Kinder klein, wir sind erwachsen mittlerweile, zwei Töchter, als sie klein waren, hatten wir T-Shirts produziert, auf denen stand drauf, Fight Racism in the Street and in Your Mind. Das hatten die an mir angezogen, als sie so 4 oder 5 waren oder so. Und das prägt enorm. Also wenn Kinder in dem Alter schon mit dieser Frage beschäftigt werden, was ist denn das eigentlich? Können sie auch nicht verstehen, dass sie den englischen Text nicht verstehen. Aber dann redet man drüber, man beschreibt, was es ist. Und die werden dann, und das kann ich wirklich jetzt auch irgendwie voller Glück sagen, eben dann zu antirassistischen Erwachsenen. Also Kinder, die so aufgezogen werden. Und der entscheidende Punkt dabei ist wirklich, dass es sehr früh anfängt.
Ja.
Dass man auch zu einem Zeitpunkt anfängt, wo man denkt, naja, vielleicht verstehen die es noch gar nicht, aber es ist so präsent, das Thema, dass es auch wirklich ein kleines Kind, also ein Kindergartenkind, schon so weit erläutern kannst, dass du damit irgendwas anfangen.
Da gebe ich dir total recht. Ja, das stimmt.
Ist dieses Buch wie so eine Art Handbuch quasi, wo auch Situationen beschrieben werden? Also, dass man sich das wirklich auch mal plastisch vorstellen kann, wie sich vielleicht ein schwarzer Mensch fühlt, wenn er irgendwie falsch angesprochen wird oder irgendwie so. Also, dass man auch die verschiedenen Perspektiven beleuchtet bekommt, weil das finde ich ja auch
ganz,
es ist auch sehr, sehr, sehr fragile Angelegenheit.
Ja, genau.
Darf ich als weißer Mensch dasselbe sagen, wie es ein schwarzer Mensch sagen kann und umgekehrt? Oder da gibt es ja immer so ein bisschen auch...
Genau.
Einfach teilweise auch Missverständnisse, die wirklich nur Missverständnisse sind. Aber dann sagt man manchmal lieber gar nichts mehr, als dass man jetzt irgendwie doch was Falsches sagt. Das finde ich auch schade.
Na gut, ich meine, die Alice Hesters hat es ja auch schon relativ plastisch und auch sehr anfassbar formuliert in ihren Büchern, also dass du wirklich irgendwie verstehst. Also was ist denn eigentlich das Gefühl, was derjenige hat, der da eben ausgegrenzt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise im Grunde auch immer erniedrigt, eben also mit seiner Situation umzugehen hat oder irgendwie umgehen muss. Und wie gelingt es jemandem, eben auch einer Erniedrigung oder einer Ausgegrenztheit zu begegnen, ohne aggressiv zu werden? Also die ganzen Fragen, die damit verbunden sind, das sind alles Themen, mit denen wir uns eigentlich ununterbrochen beschäftigen sollten.
Ganz genau. Oder auch mit dieser Frage, die ich überhaupt nicht mehr hören kann, die oft aus den etwas älteren Generationen kommt. Was darf man denn überhaupt noch sagen? Ja, also so, das ist ganz schlimm und das findet sich immer oft auf Familienfeiern und so wieder. Und ich glaube, dafür ist das total gut, weil sie als POC natürlich auch betroffen ist und das total gut rüberbringen kann und eben auch eine Lösung oder eine Erklärung dafür gibt. Ja, das ist schon sehr lesenswert.
Also das ist, was ich eben schon sagte, ein Bezug auf die frühkindlichen Prägungen und so weiter. Da gibt es natürlich eben auch bei der jetzt älteren Generation eben frühkindliche Prägungen, die ziemlich furchtbar sind.
Also ja, absolut.
Man sagt irgendwie, wenn jemand irgendwie in den 50er Jahren aufgewachsen ist, also was damals noch für eine Stimmung herrschte, da darf nicht vergessen, dass Deutschland vor den mittleren 60er Jahren ein extrem autoritäres Land war, wo es kaum irgendwie Ausblicke gab.
Total.
Und das an sich dann darauf beziehen zu wollen, sagen, ich werde doch heute noch das sagen dürfen, was damals gesagt wurde. Das ist sowas von ignorant und dumm.
Darfst du nicht.
Ja. Gerade nicht irgendwie, gerade weil es so doof war damals. Ja. Und also wenn man dann auf jeden Fall, wenn dann manche Leute anfangen, da so eine Art Verklärung dieser Zeit zu konstruieren, das ist auch
total.
Das ist, also ich meine, ich und wie, in den 60ern, das war auch irgendwie noch, ging gerade so. Ja. Aber ein paar Jahre
wie vorher. Viele in aus dieser Generation benutzen noch das E-Wort, das N-Wort, ne? Das ist, also es gibt ja auch im Radio werden noch Lieder gespielt, wo das E-Wort auftaucht. Ja, das ist, wir sind leider noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Aber es ist eine Chance, auch mit diesem Buch zu wachsen und zu lernen, das ich gerade vorgestellt habe. Gibt natürlich noch 1000 andere. Du hattest ja gerade gefragt nach diesem, ob es da auch Beispiele gibt. Es gibt zum Beispiel das Buch War das jetzt rassistisch? Das ist auch ganz gut, weil das gerade für diese Generation, glaube ich, sehr wirkungsvoll ist.
Wunderbar. Ich meine, du bist so mit der.
Ich mir gerne mal angucken,
war das jetzt mit den Buchvorstellungen bringst du hier einen unglaublichen.
Oh je.
Also, ich nehme eine klare Position zum Ausdruck. Das war ein bisschen das, was wir uns auch erhofft hatten.
Ja,
dass
sozusagen
über die Bücher, die ja dein Alltag sind,
stimmt.
Dann eigentlich auch deine politische Haltung klar wird. Und es passiert in einem Ausmaß, wie ich es nie gedacht hätte.
Ja, ich hoffe, es ist noch im Rahmen. Ja,
absolut,
also, es ist natürlich mein Gebiet und ich könnte da irgendwie irgendwie stundenlang mit euch noch weiter drüber sprechen.
Wir haben zwar nicht beliebig lang Zeit, aber...
Nee, ich glaube, ich mache es jetzt auch einfach ein bisschen... schneller. Es gibt noch ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt, und das ist ein bisschen weg von den Themen, die mein Laden eigentlich so fokussiert. Es ist einfach mal ein schöner und berührender Roman, nämlich mein Lieblingsroman von dem Autor Benedikt Wells, vom Ende der Einsamkeit. Und es ist ein Roman über das Überwinden von Verlust und Einsamkeit. Und auch über die Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist und was bleibt. Ja, es ist auch eine Liebesgeschichte, wobei die für mich eigentlich eher zweitrangig ist. Ich selbst habe früh meinen Vater verloren, und in dem Buch sterben die Eltern von den drei Geschwistern, um die es eben geht. Und ich habe eine tiefe Verbundenheit zu dem einen Hauptprotagonisten eigentlich aufbauen können und durch dieses Buch wirklich Heilung erfahren. Also es ist, lange habe ich es vor mir hergeschoben, das Buch zu lesen, weil ich immer dachte, oh, das geht nicht gut aus, wenn ich das lese. Und genau das Gegenteil ist passiert. Das ist traurig und wunderschön zugleich. Und wenn ich aber von Traurigkeit rede oder von Traurigsein rede beim Lesen, dann meine ich so eine Traurigkeit, die Verbundenheit schafft und Loslassen ermöglicht. Also sowas wie eine versöhnliche Traurigkeit, wenn ihr wisst, was ich meine. Also sowas, man liest es und man ist berührt und man ist irgendwie traurig, aber man ist auch erfüllt. Mhm. Und vielleicht
kann ja auch was Schönes sein, ne?
Also, richtig. Genau,
also
richtig.
Es gehört ja eben auch einfach dazu. Und ich finde es schade, wenn man das negiert und verdrängt und nicht da haben will und kann, sondern gerade in dem Buch kann man das ja ganz gut eigentlich dann auch durchleben. Ja. Also ich habe das Buch auch gelesen und fand es auch sehr berührend.
Es geht ja auf das Feminismus-Thema zurück am Anfang, also am Anfang besprochen wurde. Also Trauer zulassen ist eben auch was Männern sozusagen abgesprochen wird. Müssen dann irgendwie wieder super cool sein und irgendwie kaum nachdem etwas verloren gegangen ist, eben einfach so weitermachen.
Total.
Und daher, das passt da eben, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar in diese Kategorie Text reinpasst, ist es dann doch sehr stark, ich kenne es auch, Buch, sehr stark an dem Thema dran und es ist auch wirklich sehr empfehlenswert.
Ja, und er ist auch, also ich lese tatsächlich nicht so viel Bücher von männlichen Autoren, also außer er und Sascha Stanisic weiß ich jetzt gerade nicht, was ich sonst so gelesen hätte in letzter Zeit. Aber er ist für mich auch, er verkörpert auch so ein bisschen diese neue Männlichkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, weil er sehr sanft und weich ist. Ich habe ihn erlebt im Schauspielhaus bei der Lesung seines neuesten Buches und fand das sehr, sehr schön. Und es gibt auch eine Widmung hier drin.
Wow. Also den Titel schon komplett genannt?
Habe ich ja. Also ich sage es gerne nochmal. Das ist vom Ende der Einsamkeit von Benedikt Wells. Und hier gibt es eine Widmung. Liebe Nana und auch wieder liebe Ava. Euch beiden alles Liebe. Viel Spaß. Euer Benedikt Wells.
Gut. Ja, schön. Er ist ja auch politisch sehr aktiv. Er hat sich ja auch bewusst gegen seinen eigentlichen Familiennamen
Nazi-Familie, hat sich einen anderen Namen genommen und so. Also ist auch ein Statement. Daher, klar, voll. Ja.
Passt er da gut rein bei dir?
Ja, genau. Ja, von daher haben wir. Genau, und jetzt machen wir es wirklich schnell. Also es gibt noch zwei Bücher, die ich empfehlen möchte, und die beziehen sich diesmal auf Kinderliteratur. Und zwar ein Buch für die Kleinsten, so ab 3. Das ist das Buch, ihr seht es hier, Ich bin anders als du. Dann dreht man es um, es ist ein sogenanntes Wendebuch, und dann steht da, ich bin wie du.
Mhm. Schön.
Also das finde ich irgendwie ganz schön, weil es zeigt, was manche Kinder ausmacht, wie sie sich von anderen unterscheiden und was sie mit anderen gemeinsam haben. Mhm. Und es unterstützt auf jeden Fall auch darin, selbstbewusst zu sein und die eigene Identität zu spüren. Mhm. Also das ist echt schön. Und wie du vorhin schon sagtest, im Kindergartenalter wird schon so viel geprägt. Und das ist jetzt für die noch kleineren, also eher so die Krabbelstubenzeit. Und das ist ja auch schön, wenn man da schon das erlebt, wie die Welt aussieht. Und da sind ja auch alle Kinder mit drin. Ja?
Wunderbar illustriert.
Genau. Und das ist auch noch wunderschön illustriert. Constanze von Kitzig ist die Autorin und sie macht ganz, ganz viele tolle Bücher, genau in dieser Art. Da kann man sich mal ein bisschen informieren. Also für die Kleineren ganz tolle Wimmelbücher, wo eben auch die verschiedensten Menschen gezeigt werden. Und das finde ich eben toll. Also sowohl gleichgeschlechtliche Familien. Und das kennt man aus den klassischen Wimmelbüchern eben noch nicht. Ja, also genau, Menschen mit und ohne Behinderung, POC, da ist wirklich, ja, die echte Welt drin.
Das hat doch so einen speziellen Namen, irgendwie nicht Pappe, aber irgendwie heißt es.
Das ist Pappe. Man nennt die klassisch bei uns im Buchhandlungsjargon, würde man sagen, das ist eine Pappe.
Ah, okay. Also ja. Weil es eben wirklich auch für kleine Kinderhände gemacht
ist. Genau.
Darf auch mal irgendwie ein bisschen noch eine Creme oder irgendwas an der Hand sein, ohne dass das Buch danach komplett zerstört
ist. Ganz genau, ja. Die sind länger haltbar, genau. Ja. Ja. Und das gibt es allerdings auch für etwas ältere mit etwas mehr Text und dann hat das ein größeres Format. Also das ist jetzt so für die 0 bis 3 und das andere wäre dann so ab 3. Da ist dann ein bisschen mehr Text noch dabei, ein bisschen mehr Inhalt. Genau, wunderschöne Bücher von der Constanze von Kitzing. Und ich bin jetzt gleich durch mit meiner Buchvorstellung. Ja, genau. Es ist schwer, sich da im Rahmen zu halten. Also es gibt noch eine weitere Autorin, die ich gerne empfehlen möchte. Regina Feldmann schreibt wunderschöne Kinderbücher, unter anderem Kami und Mika. Da ist jetzt gerade der zweite Teil erschienen. Das hier ist der erste, den ihr hier seht. Kami und Mika, die fantastische Reise nach Wolkenhain. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Buch ein Kinderbuchklassiker wird, denn wir brauchen neue Kinderbuchklassiker. Das ist wichtig. Das ist eine einfach wirklich wunderschöne Geschichte zum Eintauchen, zum Hinwegträumen und die Fantasie anregen. Ganz bunt, divers und spannend. Es geht um eine Welt, nämlich die Welt Wolkenhain, in der alle so sein dürfen, wie sie sind. Und im Mittelpunkt steht das Chamäleon Konrad. Und mehr verrate ich jetzt nicht. Okay, also. Genau, das können Kinder können sich Kinder vorlesen lassen, aber auch dann selber lesen. Das ist so, ja, man kann das mit 5 schon als Vorlesegeschichte nutzen, aber bis 10 macht das auf jeden Fall viel, viel Spaß.
Ja, ist auch schön groß gesetzt, ja, sodass man wegen so genau. einer funzeligen Bettlampe auch gut vorlesen kann.
Ja, das stimmt. Das
sogar
ist wirklich
für Erstleser geeignet.
Gut für Erstleser auch geeignet, stimmt. Ich glaube, das sagen sie auch so in den Rezensionen über das Buch. Ja, und Regina hat auch viele wunderschöne Bücher geschrieben. Da kann man sich auch mal austoben und sich das anschauen. Super. Ja, und es gibt natürlich noch so viele tolle weitere Autorinnen und Bücher, also von Miriam Mahn, Mareike Kaiser, Hadija Haruna Ölker, Alice Hesters hast du vorhin genannt, Chimamanda Ngozi Adichie, Katharina Linepe und. Also ich, genau. Hör jetzt einfach mal auf.
Ja, wir haben noch jetzt noch eine Frage vor unserer Abschlussfrage.
Ja, natürlich.
Genau. Und zwar bist du ja wahnsinnig umtriebig und machst ganz viele Sachen auch, die dich bewegen. Und du hast unter anderem eben auch einen Event Space.
Ja.
Was passiert denn da so? Also wem gibst du da die Plattform, sich zu zeigen? Welche Themen suchst du da aus? Und ja, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Das finde ich nämlich auch ein ganz, ganz interessantes Projekt.
Genau, also die Idee ist erstmal dahingehend entstanden. Wir hatten am Anfang, ich meine, die Buchhandlung besteht jetzt seit etwas über 3 Jahren und wir haben am Anfang Lesungen dort auch gemacht und das ist alles so angelaufen, peu à peu. Und nach relativ kurzer Zeit haben wir festgestellt, okay, was ein Mist, wir könnten irgendwie 3-mal so viel Tickets verkaufen. Meine Buchhandlung hat 70 Quadratmeter und dadurch, dass das in 3 Räume wie so eine Wohnung aufgeteilt ist, haben wir nicht den Platz für so viele Menschen, das eben um die zu erreichen. Haben aber gesehen, dass die Relevanz scheinbar da ist und die Menschen Lust haben auf diese Lesungen, die wir gemacht haben. Und natürlich drehen sich die Lesungen auch immer um das Thema Feminismus, Antirassismus, genau, das sind so die die Themen, die wir da im Fokus haben. Wir hatten letztes Jahr Miriam Mahn da, Jan Desek, wir hatten Lesungen mit Selma Welz und Mareike Kaiser. Wir haben jetzt wieder übermorgen die Mareike Kaiser da, letzte Woche Katharina Linepe. Und es ist so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir möchten gerne mehr Menschen erreichen und mehr Menschen die Möglichkeit geben, diese Bildung zu genießen und haben dadurch eine Möglichkeit bekommen, einen Raum zu bespielen, der ungefähr 70 Sitzplätze hat. Und den haben wir auch geformt und die Möbel ausgesucht. Und das ist eigentlich ein altes Gewächshaus. Das wurde modernisiert von einem Freund von mir und der hat uns die Möglichkeit gegeben, da Events zu veranstalten. Das Ganze heißt eigentlich Riffgarten und wir machen das unter Happy Event Space im Riffgarten.
Ah ja.
Genau. Und da passieren sehr viele schöne Dinge. Das ist ein Raum, der ganz flexibel genutzt werden kann. Veranstaltungen, Events, Workshops, was auch immer, Kinderveranstaltungen. Also da passiert sehr viel. Und genau, ja, das ist macht sehr viel Spaß. Es ist überhaupt nicht gewinnbringend. Das sind diese Sachen meistens nicht. Aber der Gewinn steckt für mich in der Bildung, für mich selbst und für mein Team. Und das ist Grund genug, es zu tun. Aber deshalb machen wir jetzt auch nicht 3 Veranstaltungen pro Woche, weil das einfach zu viel Arbeit wäre. Genau, ja.
Du musst ja auch noch gucken, dass dein Happy Place ein Happy Place bleibt.
Richtig, richtig.
Und das da gehörst du definitiv dazu.
Ganz wichtig, ja.
Ja gut, das sind wir im Grunde auch durch die Themen schon durch. Also was ich jetzt irgendwie so mitnehme, ist einmal, dass du halt irrsinnig viele Veranstaltungsformate jetzt vorhast, dass in deiner Buchhandlung jetzt schon Kinder als Erwachsene oder wie auch immer der Erwachsene als Kinder auftauchen. Und dass es dir darum geht, eben jede Form von Ausgrenzung aufzuheben oder dagegen zu wirken. Also das sind sehr wichtige Punkte, ja, die für uns jetzt immer auf unser Programm eine große Rolle spielen.
Absolut.
Deshalb machen wir das auch. Also ja. Wobei, das gab nochmal einen zusätzlichen Punkt, eben hier das ins Programm aufzunehmen, nämlich die World Design Capital 2026 unter dem Titel Design for Democracy.
Ja.
Und auf dem Hintergrund ist im Grunde auch die Frage, also wie gehst du mit Büchern um? Also was für eine Gestaltung findest du gut? Also was regst du an? Weil du kommunizierst ja in verschiedene Richtungen. Mhm. Zu den Autorinnen offenbar und zum Publikum und zu deinen Leserinnen und zu den Kundinnen.
Ja.
Das hoffe ich ja so ein bisschen klarer geworden, also was da eben an Potenzialen drin steckt. Aber wir haben noch diese eine Frage, die wir unbedingt beantworten müssen, nämlich was ist gut? Und da bin ich ja mal gespannt, wie du da mit umgehst.
Ja, genau. Also ich habe mich ja ein bisschen auch vorbereitet und habe mich auch gefragt, was in dem Zusammenhang gut ist. Und ich würde sagen, gut ist für mich am Ende nicht nur das Produkt, sondern auch die Lieferkette. Wir haben Bücher, wir haben Spielwaren, wir haben Bastelwaren, Papeterie. Und mir ist ganz wichtig, dass das alles vereint, dass es ein guter Weg ist, bis das Produkt entstanden ist. Das heißt, ich arbeite oder versuche viel mit kleinen Familienbetrieben zusammenzuarbeiten, die wirklich auch gute Produkte gut produzieren, also im Sinne der Nachhaltigkeit, dass kein Mensch, kein Tier und der Umwelt nicht geschadet werden, das ist sehr wichtig. Das klappt vielleicht nicht hundertprozentig bei allem, aber, und das ist wahrscheinlich auch meiner Zeit bei Hess Natur geschuldet, ich bin da schon sehr stark dran zu gucken, wie sind die Produkte produziert worden. Und wenn dann das Produkt auch noch schön ist, so wie meine Bücher oder das, was wir so zu Hause sage ich schon, ist ja wie zu Hause, in der Buchhandlung haben, dann ist es für mich ein gutes Produkt. Ja.
Wunderbar, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken, es ist so schön. Ihr könnt noch ständig jetzt hier weiter.
Das ist ganz selbstverständlich. Also für uns ist es, wir haben ja eben auch, mein Stefan Sagmeister wurde vorhin genannt, haben auch schon zweimal ein Programm
ja
gehabt.
Ja, ich habe es gehört.
Wir arbeiten ja einerseits mit Leuten, die eben als mal klassische DesignerInnen tätig sind, aber du bist da wirklich nochmal so eine Frau, die einen eigenen Raum gefunden hat. Also das kann man ja gar nicht direkt beschreiben, was du machst und wie du deine Umwelt da beeinflusst im positiven Sinne. Aber ich hoffe, dass das Gespräch ist ein bisschen klarer geworden.
Total. Auch. Das Einzige, was mir noch einfällt zum Thema Demokratie, weil du das ja auch gefragt hast, was ist Demokratie und was ich glaube, ich noch nicht so rübergebracht habe, ist, ich finde auch, dass wir die Demokratie leben im Miteinander, also im Team. Also wir machen agiles Arbeiten, ne? Also selbstbestimmtes Arbeiten, da gibt es keine Kontrollen. Also ich versuche so, das Lead with Love ist immer so ein bisschen mein Credo. Das hört sich vielleicht für viele total naiv an, die in so großen Unternehmen arbeiten. Aber ich glaube wirklich, dass in der New Work ganz viel Potenzial steckt. Also dass man die Menschen eben kontrollfrei und eigenverantwortlich arbeiten lässt. Und wir sind ja nur Frauen im Happy und teilen da auch so eine Sisterhood und keine Konkurrenz. Und es ist ein sehr schönes Miteinander. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Also, dass das demokratische Denken auch in dem Führen meines Teams und der Arbeit mit meinem Team besteht.
Guter Punkt. Ja, vielen Dank.
Das war's. Das war mir noch wichtig zu sagen.
Das waren Anna und Georg im Gespräch mit Nana Akic. Ein Buchladen zu gründen, während viele andere schließen, voll auf Diversität zu setzen, wenn sie von vielen bekämpft wird. Dafür steht Nana und Happy. In der kommenden Sendung dann sprechen wir mit Frau Professor Dr. Brigitte Franzen, der neuen Präsidentin der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Unser Thema dann mal wieder, aber immer aktuell: Wie kann Design und Kunst heute gelehrt werden? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.